In der kurzen Zeit, während Bruder Russ Römer 4 las und einige Gedanken äußerte, wurde mir doch einfach sehr groß, dass Sinn und Zweck einer Predigt darin besteht, dass Gott durch sein Wort direkt zu uns und mit uns spricht. Dass wir nicht als Danebenstehende oder Sitzende, als Nichtbeteiligte irgendetwas sehen oder beobachten, sondern tatsächlich von Gott angesprochen werden. Sein Wort dringt in uns hinein und wir nehmen dieses Wort auf und dann glauben wir es und werden gesegnet. Nach der Vormittagversammlung kam ein ganz teurer Bruder in den Gebetsraum und ihm liefen die Tränen herunter. Ungefähr hat er gesagt, ich möchte dem Herrn ganz dienen. Ich möchte ihm ganz geweiht sein. Nicht nur so zu leben, sondern ihm wirklich zur Verfügung zu stehen. Und ich meine, das ist unser aller Wunsch. Eine neue Weihe dem Herrn gegenüber. Ihm neu zu vertrauen, neu zu glauben, neu zur Verfügung zu stehen, aber nicht nur mit Worten, sondern auch in der Tat und in der Wahrheit. Es sind ja viele, die dem Herrn bequem dienen möchten, und das wird einfach nicht gehen, sondern der Herr sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach und nehme sein Kreuz auf sich, und so kann er mein Nachfolger sein. Und die Nachfolge des Herrn wird ähnlich sein, wie sein eigener Weg war. Steil und oftmals dornig, singt ein Liederdichter, geht der Weg empor. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir als Gotteskinder auf dieser Erde geehrt werden, dass wir Anerkennung finden, dass alle Welt uns in den Himmel loben wird. Nein, im Gegenteil, wir werden sein, wie er war in dieser Welt. Anders ist der Weg Gottes nicht zu gehen. Wichtig ist natürlich, wie eben schon erwähnt, dass wir tatsächlich spüren, dass Gott durch sein Wort und durch seinen Geist direkt mit uns spricht. Und dann kommt Glaubensgewissheit, dann kommt Zuversicht, dann kommt Vertrauen und dann ergibt sich zwischen uns und dem Herrn eine innige Gemeinschaft, ein Wandel mit Gott, wie Henoch ihn hatte und andere auch. Das ist nicht so kompliziert. Ein Wandel mit Gott ist so einfach, wie es hier in diesem Worte geschrieben steht. Nichts Künstliches, nichts selber Gemachtes, sondern man bleibt, wie man ist und dient dem Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Es gibt Menschen, die sich gern anders machen möchten. Gott kann uns nur umgestalten. All unsere Vorsätze nützen gar nichts. Er schafft alles neu durch die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes. An dieser Stätte sind wir darüber froh, dass wir Gottes Wort in allen Dingen so verkündigen können, wie es geschrieben steht. Wir haben keine eigene Lehre, die wir vertreten müssten, die wir verteidigen müssten, die wir weiterzugeben hätten, keine eigene Erkenntnis, die wir ab und zu polieren und so schön schmücken und so weiter. Überhaupt nichts haben wir als Gottes Wort in jedem Punkt und in allen Dingen. Ich meine, am letzten großen Wochenende war ein Bruder hier, der noch selten kam, der in jüngster Zeit erst kam. Und als erstes hat er den Streit über den Sabbat haben wollen. Ja, ich denke gar nicht daran, am Sonntag über den Sabbat zu streiten. Da denke ich gar nicht dran. Und dafür habe ich auch gar keine Zeit. Überhaupt nicht. Ich brauche da die Bibel nur zu lesen und da gibt es wirklich einschlägige Stellen. Der Sabbat ist dem Volke Israel als der Tag der Ruhe verordnet worden und nicht den Nationen. Und nicht den Nationen. Man muss das wissen. Aber Das Schlimme ist ja, dass Leute Steckenpferde haben, auf denen sie reiten. Und damit können sie keine Menschen auf Erden zum Segen werden. Sie können ein paar Fanatiker machen, die ihren Ideen folgen. Aber wahre Gotteskinder mit einem ausgewogenen Glauben, mit einer biblischen Erkenntnis, nein, die kann nur der Herr machen. Und dann folgen wir ihm und dann lesen wir nach, dass niemand absprechende Urteile über Sabbate und Neumond und so weiter über uns machen soll. So steht im Kolosserbrief geschrieben. Ich wollte das nur erwähnen, dass eben Menschen gewisse Dinge herausfischen. Und dann hieß es sogar, Johannes sei am Sabbat, da das sei der Tag des Herrn gewesen. Der Tag des Herrn ist weder der Sabbat noch der Sonntag. Der Tag des Herrn ist der große und schreckliche Tag, der nach dem Gnadentag kommen wird, nach dem Tag des Heils. Johannes war an den Tag des Herrn im Geiste entrückt und sah die Dinge, die nach dem Gnadentag geschehen würden. Was soll ich damit am 24-Stunden-Tag, sei es der Sabbat oder der Sonntag? Und dann gehen die Leute sogar noch so weit und sagen, wer den Sabbat nicht hält, der hat das Mahlzeichen des Tieres. Ja, dann braucht man solchen Leuten nur noch Hörner aufzusetzen und sie durch die Gegend schicken. Nein, so ist das alles nicht. Das sind Lehren aus der Vergangenheit, als noch keine Offenbarung kam, als Menschengeist forschte. Aber jetzt forscht nicht Menschengeist, jetzt offenbart Geist Gottes die Tiefen der Gottheit und führt in die Heilige Schrift hinein. Und wie wir es oft gesagt haben, es gab auch Teilwahrheiten und Teilerkenntnisse. Aber jetzt, Gott sei Dank, gibt es eine ganze Einsicht und Übersicht in seinen göttlichen Heilsratschluss, so dass wir mit Paulus getrost sagen können, wir haben euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und das ausgewogen in einem Gleichgewicht, wie es sich je und je gehört. Nur ein paar Stellen aus der Heiligen Schrift und dann werden wir beten. Und ich möchte schon jetzt sagen, wenn heute in unserer Mitte besondere Gebetsanliegen sind, wollen wir Gott doch im Glauben bei seinem Wort nehmen? Wollen wir doch füreinander beten? Wollen wir doch mit Öl salben und sehen, was Gott tut? Gott steht zu seinem Wort. Die Verkündigung ist doch nicht dazu da, dass wir anschließend leer ausgehen, sondern das erleben und mitnehmen, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Und wenn der Glaube aus der Predigt kommt und wir das Wort gepredigt haben, was soll dann den Wundern und Zeichen noch im Wege stehen? Doch Gott ist noch Gott. Ich glaube es. Und ich glaube, dass, wie Bruder Brenham ja einmal so schön von den Adlern spricht, die aus dem Nest gehoben werden und in die Prärie gebracht und dann froh und fröhlich sind. Ich meine, ein Adler kann ja auch fliegen, es sei denn, er ist im Käfig. Und die Käfige sind ja geöffnet worden, die Denominationen haben sich aufgetan, wir sind herausgekommen und wir sind frei. Wir können uns im Glauben zu Gott emporschwingen. Und wir können, wie wir es auch gehört haben, wie Abraham, die Dinge, die noch nicht sind, benennen, als wären sie schon. Und wir schauen nicht auf die Symptome, nicht auf die Krankheiten, nicht auf die Umstände. Wir schauen auf den Herrn, der über allem steht und der alles besiegt hat, alles getragen und am Kreuz auf Golgatha einen vollkommenen Sieg gebracht hat. Auch dieses Wort aus Römer 4 ist sehr wichtig, dass wir durch die Auferstehung Jesu unsere Rechtfertigung erfahren haben. Das Blut hat den Schaden gut gemacht, aber durch seine Auferstehung sind wir vor Gott gerechtfertigt worden. Durch das Blut erlöst, erkauft, begnadigt. Ich lese das noch einmal aus Römer Kapitel 4 von Vers 23. Römer 4 von Vers 23, aber nicht nur um seinetwillen steht geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsretwillen. Denn uns soll es angerechnet werden, uns, die wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Übertretungen willen in den Tod gegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Wie oft haben wir es hier gesagt, wenn Christus nur gestorben wäre und nicht auferstanden, dann wüssten wir nichts, dann hätten wir keine Antwort von Gott. Aber die Auferstehung war die Krönung des Erlösungswerkes, die Todesüberwindung, das Überwinden von Tod, Teufel und Hölle. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und dadurch, dass er alles überwunden hat, können und werden auch wir alles durch ihn überwunden. Doch um unserer Übertretungen willen ist er in den Tod gegangen, um unserer Rechtfertigung willen ist er auferstanden von den Toten. Und deshalb können wir es ja bezeugen, wie es uns in Kolosser 3 gesagt wird. Kolosser 3, lasst uns ein oder vielleicht zwei Verse lesen. Kolosser Kapitel 3, die ersten Verse. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suchet das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ihr Lieben, ich meine, es ist immer, Bruder, der oft sagt, wir müssen Gott glauben. Wenn wir solche Worte lesen wie eben, dann müssen wir Gott glauben. Wir müssen uns jetzt einmal ansprechen lassen und die Worte zu Herzen nehmen und Gott glauben. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm begraben worden. Wir sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Das muss eine göttliche Realität werden. Und wann kann es so werden, wenn wir es von Herzen glauben? Was den Glauben betrifft, so gibt es das Wort im Johannesevangelium im 5. Kapitel, das ja von allen Predigern am meisten verwendet wird, wenn Menschen durch eine Evangelisation zu Christus gerufen werden. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode in das Leben hinübergegangen. Amen. Amen. Das ist ein kurzer Vers, aber er sagt sehr viel aus. Es genügt, um selig zu werden, gelobt sei der Name des Herrn. Aber, wie eben schon gesagt, wir müssen von Herzen glauben und uns von Gott durch das Wort ansprechen lassen, damit das Wort die Auswirkung in uns hinterlassen kann. Nur da, wo das Wort geglaubt wird, kann Gott es bestätigen und das bewirken, was er in seinem Worte zugesagt hat. Aus 2. Korinther, dem 3. Kapitel, auch ganz kurz und vielleicht noch aus dem 2. 2. Korinther, 3. Kapitel, Vers 6. 2. Korinther 3, Vers 6. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ich meine, dass wir wirklich aufrichtig und wahrheitsgemäß sagen können, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, Altes und Neues Testament ausgewogen miteinander zu verbinden und zu verkündigen. Das eine ergänzt das andere, das eine wirft Licht auf das andere und zusammen ist es die gesamte Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sagen nicht, das oder jenes sei abgetan, wir ordnen es nur biblisch und vor Gott in rechter Weise ein. Und deshalb schreibt auch Paulus, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. An anderer Stelle schreibt Paulus, dafür halte uns jedermann für Botschafter an Christi Stadt, für Verwalter der mannigfaltigen Geheimnisse Gottes. Doch es gibt Menschen auf Erden, die mit Gott verbunden sind, die von Gott gesetzt wurden und eine bestimmte, zum Heilsplan Gottes gehörende Aufgabe zu erfüllen haben. Und in solch eine Stellung wird sich niemand selbst begeben können. Es werde denn von Gott so entschieden. Im 2. Korinther, im 2. Kapitel, im 14. Vers steht, Gott aber sei gedankt, der uns in Christus allezeit in einem Triumphzug mit sich einherführt und den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten offenbart. Paulus hat dann nicht auf sich selbst Bezug genommen. Er war ja ein Diener unseres Herrn Jesus Christus. Aber wenn wir ihn bezeugen, unseren Herrn, dann wird er sich zu dem Wort bezeugen und wird es bestätigen, wenn wir es in seinem Namen und in seinem Willen verkündigen, um uns Mut zum Glauben und zum Gebet zu machen. Lasst uns aus Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel noch lesen, ist ja allen sehr gut bekannt, die Geschichte von dem Petrus und was Gott getan hat und nach der Heilung dieses Mannes und was sie durchzumachen hatten. Und dann steht hier in Apostelgeschichte, Kapitel 4, von Vers 24, wie folgt geschrieben. Als jene es vernommen hatten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten: Herr, du bist es, der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, geschaffen hat. Hier haben sie die Allmacht Gottes direkt an den Anfang ihres Gebetes gestellt. Und vor Augen gehabt, dass der Gott, der aus dem Nichts, aus dem gar Nichts, ein gesamtes Universum durch das gesprochene Wort ins Dasein gesprochen hat und gerufen hat, dieser allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen, der sprach und es geschah, der gebot und es war da, an diesen allmächtigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, haben sie sich in ihrem Gebet gewandt. Mit der Erwartung, dass er nicht nur Himmel und Erde geschaffen hat und was darin ist, sondern jetzt gegenwärtig ist, um seine Allmacht zu offenbaren und zu bestätigen, dass er lebt und gegenwärtig ist. Und nun lesen wir weiter. Du hast durch den Heiligen Geist zu unseren Vätern, durch den Mund Davids, deines Knechtes gesagt. Was soll das Toben der Heiden und das eitle Sinnen der Völker? Die Könige der Erde erheben sich und die Fürsten rotten sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Da kommt mir jetzt doch der Gedanke, wir müssen uns auf eine ganz kurze Zeit des Leidens einstellen. Nicht die große Trübsalzeit, davon sprechen wir nicht. Aber doch eine ganz kurze Verfolgungszeit. Ich will nicht näher jetzt auf Bibelstellen eingehen, aber ihr wisst ja, was im Moment so direkt auf der Tagesordnung steht. Und das Wort Ordnung wird in diesen Tagen als über alle Welt hinausreichender Begriff, nämlich Weltordnung. Habt ihr in den letzten Tagen, speziell während der Zeit des Golfkrieges, immer wieder gehört, dass Präsident Bush von dieser neuen Weltordnung spricht? Von einer neuen Weltordnung. Ja, was ist die neue Weltordnung? Wo ist die Hauptstadt dieser Weltordnung? Und wer verfügt sie? Woher wird sie kommen? Wohin soll sie münden? Und wir brauchen auch jetzt darüber nicht weiter sprechen. Sonst rutsche ich direkt in das Thema hinein. Und das geschieht bei mir sehr schnell. Aber wir spüren doch im Moment tatsächlich genau, dass es nicht mehr nur West- oder Osteuropa oder ein Europa oder Asien wäre oder die Vereinigten Staaten. Es geht um global alles einzubeziehen. Eine Weltordnung, ein Weltwirtschaftssystem, eine Weltbank, alles soll ja, die ganze Welt soll ja irgendwo sich finden. Und genau das ist auf der Tagesordnung. Und ich schreibe ja im Moment schon wieder an einem Buch und da kommt viel Freude auf. Wenn man so die Zusammenhänge sieht, dann kann man dem Herrn nur danken. Er hat wirklich Licht geschenkt zur Abendzeit. Er hat klar gemacht, was unklar war, hat offenbart, was verborgen war, hat Zusammenhänge kundgetan, die vielleicht vor 10 Jahren noch nicht hätten aufeinander abgestimmt werden können. Aber das kann jetzt schon gesagt werden. Und es bahnt sich ja bereits an. Die erste Phase ist nun im Nahen Osten, da am Persischen Golf vorbei. Aber jetzt wird Israel in die Enge getrieben werden. So wie Hussein in die Enge getrieben wurde, dass er Kuwait räumen soll, so werden jetzt die Völker, um Gott sei es geklagt, aber so ist es biblisch geordnet, unter der Vorherrschaft Russlands, der König des Nordens. Und ich habe es in Zürich am letzten Sonntag angeschnitten. Man muss ab und zu mal die Landkarte auf den Tisch legen und auch mal draufschauen. Und es heißt, der König des Nordens und dann sogar zweimal vom äußersten Norden, nicht nur nördlich, nördlich liegt ein Zipfel der Türkei, nördlich liegt Syrien und so weiter, aber der gesamte asiatische Teil Russlands mit den rund 50 Millionen Moslems in Russland, 50 Millionen Moslems. Wir haben nur 1,7 in der gesamten Bundesrepublik. Frankreich hat 3 Millionen. Aber 50 Millionen Moslems wohnen in der Sowjetunion. Und die Moslems sind Todfeinde dem Israel gegenüber. Und so wird es eine leichte Sache sein, das Ganze zu arrangieren und gegen den Erzfeind Israel an dem bestimmten Tage X loszumarschieren. Aber dann wird Gott eingreifen und der Sache vom Himmel her ein Ende bereiten. Aber es wird einfach dahin kommen, dass die ganze Welt sich gegen Israel stellen wird und es wird auch dahin kommen, Gott sei es geklagt, aber so ist es im prophetischen Wort im Voraus gesagt worden, auch gegen alle Gläubigen, die einerseits nicht zur römisch-katholischen Kirche gehören und andererseits nicht zu dem protestantischen Zusammenschluss im Weltkirchenrat gehören werden. Das werden ungewünschte Elemente sein. Das werden die Unruhestifter sein. Das werden die Unbelehrbaren sein. Und was hat Bruder Kupka mir gerade vor ein paar Tagen gesagt? Der Verlasser in Polen hat schon über Radio bekannt geben lassen, dass allen aggressiven Sekten das Ende bereitet werden soll. Die finden die richtige Terminologie, sie finden die richtigen Worte, um schon einzuleiten, was irgendwann den Lauf und wie irgendetwas dann den Lauf zu nehmen hat. Und da wir ja wissen, woher die Berater kommen und dass sie alle die gleiche Schulung haben, dann wissen wir, was in allen Völkern, Sprachen und Nationen geschehen wird. Und ich meine, wir sind doch nicht auf den Kopf gefallen. Entschuldigt, wenn ich das hier einmal so sage. Wir haben das prophetische Wort, nicht der Mensch, sondern das Wort gibt Aufschluss. Und hier ist das Geheimnis. Keine Kirche der Welt, nicht die lutherische, nicht die Kirche Calvins, nicht Methodisten, nicht Baptisten, nicht Presbyterianer, nicht Anglikaner und Orthodoxen und wer sie alle sind, haben ihre Botschafter in all den Landen der Erde. Aber es gibt einen Stadtstaat und das ist der Vatikan. Und das ist nicht nur eine religiöse Macht, sondern auch eine irdische Macht, ein Staat mitten im Staate. Wir haben hier in Bonn, und das habe ich zufällig, ich habe es ja gesagt, das ist die Wahrheit, ich sehe sehr selten fern, weil ich wenig Zeit habe. Aber ab und zu muss man sich informieren. Und siehe da, wer war beim Neujahrsempfang so schön der Erste, der das Wort ergreifen durfte, als unser Bundespräsident das gesamte diplomatische Korps aufmarschieren sollte? Der Nuntius war der Einzige, der das Wort ergreifen durfte. Alle anderen durften Amen sagen, nachdem er fertig war. Die größte Autorität auf dieser Erde politisch ist der Vatikanstaat, der in über 100 Ländern seine Botschafter hat, die Nuntius genannt werden und nicht Botschafter. Aber dadurch kann er sämtliche politischen Kanäle in der ganzen Welt nutzen und all seine Herrschaften geben überall weiter durch die politischen Kanäle, was da nun in diese Völker einzufließen hat. Wir sind nicht blind. Gott hat uns die Augen geöffnet. Wir sehen nicht nur die Sache, sondern wie geschickt sie eingefädelt wurde. Und es war Mussolini, der dem Vatikanstaat, überhaupt den Vatikanstaat gegeben und geschenkt hat und noch ein großes Geschenk obendrein gemacht hat. Ihr müsst mal das Konkordat nachlesen. Und dann war es Hitler, der sich ihm anschloss. Und beide haben im Namen der römischen Kirche getan, was sie getan haben, um den Osten zu erweitern und ihn in den römisch-katholischen Glauben einzubeziehen. Jetzt wird alles in politischer Weise und auf politische Weise gemacht. Ich möchte da eigentlich gar nicht drauf gekommen sein. Ich habe das nur eben vielleicht sagen müssen. Die Gefahr wird nicht von unseren Landen ausgehen, aber sie wird ausgeübt werden in der bestimmten Stunde, wenn Gott es zulässt. In Russland, in China, überall hat der Vatikan seine politischen Vertretungen als Staat, nicht als Kirche, als Staat. Und das muss man begreifen. Das war die Offenbarung, die mir vor Jahren, ich meine es war im Jahre 64, direkt im Vatikan gegeben wurde. Ich habe den Vatikan ja dreimal besucht, habe ja all das Gold gesehen und all das Silber und all die Edelsteine. Ich habe ihn gesehen und dann sagte der Mann als erstes, Ladies and Gentlemen, nicht? Sehr verehrte Damen und Herren, Sie sind jetzt nicht in Italien, Sie sind im Vatikanstaat. Wir haben unsere eigene Flagge. Wir haben. Und er fuhr fort und sagte, wir sind ein Staat im Staate. Wir sind jetzt nicht in Italien, wir sind in einem anderen Land, wir sind im Vatikanstaat. Da fiel es wie Schuppen von meinen Augen. Offenbarung 17. Er ist der Achte, gehört aber zu den Sieben, ist mitten unter ihnen, schießt wie ein Horn empor. Auch das werden wir noch beschreiben. Doch Gott kann eine Offenbarung auch im Vatikan geben. Man muss nur dafür offen sein. Nein, die Dinge sind heute so klar und so deutlich vor unseren Augen. Und Gott hat es einfach so machen wollen und auch so gemacht, dass wir die Dinge durchschauen. Noch eins. Wenn man protestantische Kommentare liest Und es können die besten auf dem Markt sein, so merkt man, dass sie von dem katholischen Geist und von der Gesinnung und Überlieferung nicht vollkommen frei geworden sind. Wenn sie über Petrus schreiben, dann schreiben sie nicht richtig. Sie nehmen zunächst einmal an, dass Christus ihn, den Petrus, zu einem Hauptstein und Felsen gemacht hat. Und das ist gar nicht der Fall. Und dann landen sie mit ihren Argumenten auf dem Bauch und werden Gefangene ihrer eigenen Verstrickung. Man muss den Ausgangspunkt richtig haben. Und dann kann die Ausrichtung und das Ergebnis richtig sein und sonst nicht. Nicht Petrus war Fundament, nicht Petrus war Eckstein. Jesus Christus ist Eckstein und Schlussstein, Fundament und alles in allem. Petrus war ein Stein und wir alle sind ja auch lebendige Bausteine, die auferbaut werden zu einer heiligen Behausung Gottes im Geist. Aber die Gemeinde ist doch nicht auf Petrus gegründet. Und da schreiben namhafte protestantische Theologen, der Herr habe die Kirche auf Petrus gebaut. Ich verzichte auf eine solche Kirche. Er hat auf sich den Felsen des Heils die Gemeinde gegründet. Petrus war nur ein Mann der ersten Stunde, den Gott gebrauchen konnte. Aber wie gesagt, wenn diese Theologen so viel Überlieferung in sich aufgenommen haben, sich davon nicht befreien und es in ihrem Gedankengut geblieben ist, wie soll dann ihre Darlegung auch nur im Geringsten die Menschen nutzen oder Aufschluss geben? Man muss nicht lange lesen und man kann es auch nicht. Man muss beiseite legen, weil man innerlich zornig wird und sich fragt, weshalb haben sie überhaupt geschrieben? Aber wie gesagt, es war ja auch noch nicht die Zeit. Aber nun liegen die Dinge ganz klar und wahr vor uns. Niemand braucht mehr zu deuten. Wir brauchen nur die Augen zu öffnen und dann sehen wir es. Verzeihung, dass wir in den Bereich abgerutscht sind. Nun zu Apostelgeschichte 4 zurück. Es heißt hier in Vers 28, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Also darum geht es, dass der göttliche Ratschluss zur Ausführung gebracht wird. Vers 29, und jetzt, Herr, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten Kraft, dein Wort mit allem Freimut zu verkündigen. Strecke deine Hand dabei zu Heilungen aus. Lass Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Das ist ein Gebet der ersten Stunde, ein urchristliches Gebet. Und so können auch wir in diesen Tagen, wo alle Dinge zu Ende gehen, beten, wie sie damals beteten. Strecke deine Hand dabei zu Heilungen aus. Auch heute in dieser Stunde können wir so gemeinsam beten, wie damals die Gemeinde zu Gott gebetet hat. Und lass Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Wer weiß, warum hier das Wort Knecht steht und nicht Sohn oder ein anderer Begriff? Warum steht hier, und lass durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Ihr braucht nur Jesaja 42 zu lesen. Mein Knecht, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, der all meinen Willen tun wird, er wird nicht müde und nicht ermatten. Ihr könnt es nachlesen von Jesaja 42, von Vers 11. Und dann steht hier gleich geschrieben, oh, lesen wir ruhig Vers 1. Jesaja 42, 1, siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Heute haben wir die beiden Stellen genannt, Matthäus 3 und Matthäus 17. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier wird uns gesagt, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien noch lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen glimmenden Docht nicht erlöschen. Getreulich wird er das Recht kundtun. Er selbst wird nicht verglimmen und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Man könnt ihr weiterlesen. Wir sehen also, die Männer des Neuen Testaments haben das ganze Alte Testament in ihre Beschreibung mit einfließen lassen. Jeder Aspekt, der im Alten Testament gefunden wurde, mit Bezug auf unseren Herrn, ist dann im Neuen verwendet worden. Ihr könnt den zweiten Teil lesen von Vers 6. Ich, der Herr, hier steht das Wort Jahwe, habe dich berufen in Gerechtigkeit und dich bei der Hand gefasst und habe dich behütet und dich zum Volksbund gemacht, zum Licht für die Völker, um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen und meinen Ruhm nicht den Götzen. Die früheren Weissagungen, seht, sie sind eingetroffen und Neues tue ich jetzt kund, ehe es noch sprost, lasse ich's euch hören. Man kann diese Stellen immer wieder neu nachlesen im Alten und im Neuen Testament. Herr, strecke deine Hand aus und lass dabei Heilungen, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Der Herr musste Knecht werden, so hat es Paulus dargelegt. Er hat Knechtsgestalt angenommen, er hat die Gottheit abgelegt, ist uns gleich geworden. Und er sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Hier wird dann in Vers 31 gesagt, als sie so gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes unerschrocken. Möge es heute so geschehen. Wir haben in dem einen Lied gesungen, finstere Wolken steigen. Und wir möchten keinem Angst machen, aber die Zeit geht ihrem Ende, was die Gemeinde aus den Nationen betrifft, zu. Und es ist notwendig, wer sein Leben Gott weihen möchte, muss es heute tun. Morgen könnte es schon zu spät sein. Wer mit Gott leben will, beginne heute. Alles ist ein Heute. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Der Feind wird immer sagen, morgen, du hast noch Zeit. Es drängt doch nicht so sehr. Und so weiter. Höret nicht auf diese Stimme, die euch abhalten will, durch die verschiedensten Argumente, höret auf die Stimme des Herrn. Und darüber steht geschrieben, heute, nicht morgen, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Ein Wort an diejenigen, die leidend sind, die krank sind. Es ist nicht nur Hoffnung, sondern Zuversicht, und die Heilung ist bereitgestellt. Er war verwundet um unsere Sünden willen, geschlagen um unsere Übertretungen willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden ist uns Heilung zuteil geworden. So glauben wir es, weil es so geschrieben steht. Und wer heute ohne Anstrengung durch die Predigt diesen lebendigen Glauben als eine Offenbarung persönlich vom Herrn empfangen hat, der kann kommen und mit sich beten lassen Und wir können ihm das Wunder der Heilung vom Worte Gottes aus garantieren. Hier ist ja nicht ein Mensch, der eine Salbe zusammenmischt und etwas vollführt und eine Heilung verspricht. Hier wird keine Heilung versprochen. Hier wird eine Heilung erlebt und mitgenommen. Im Alten Testament ist schon gesagt worden, und zwar in der Vergangenheitsform, er war verwundet um unsere Übertretungen willen. Er nahm auf sich unsere Krankheiten und Schmerzen und so weiter. Und heute, rückblickend auf Golgatha, dürfen wir doch wahrheitsgemäß sagen, er war verwundet, er war geschlagen. Unsere Krankheiten waren ihm auferlegt. Er hat sie als der Mann der Schmerzen getragen. So steht es doch geschrieben. Und so glauben wir es. Und weil er die Krankheiten an seinem Leibe mit an das Kreuz getragen hat, ist uns Heilung aus Gnaden zuteil geworden. Und wem das heute durch Offenbarung geschenkt wird, der erwarte ihr kein leeres Versprechen, das er mit auf den Weg nimmt, der erwarte vom Herrn die Bestätigung seines heiligen Wortes und die Heilung am Leibe, an der Seele und am Geiste, was immer es sein mag. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Können wir dazu Amen sagen? Amen, Amen. Er ist auferstanden, er lebt. Alles wechselt Jesus nimmer. Ehre sei dem Lamm. Möge durch das Wort lebendiger Glaube in uns gewirkt worden sein. Hier brauchen keine Wundertäter aufzutreten. Hier brauchen nur Menschen mit diesem lebendigen Glauben, der aus dem Worte gekommen ist, aus der Predigt, kommen und das Wunder der Heilung mit sich nehmen. Ich glaube, es war Schwester Natalie, die uns gestern Abend sagte, dass eine Schwester, die ein solch schlechtes Sehvermögen hatte, und ihr wisst, manche Leute haben ein wirklich extrem schlechtes Sehvermögen. Und Gott hat sie auf der Stelle geheilt. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Man muss nur glauben, glauben, wie die Schrift sagt. Und nicht zweifeln, sondern glauben und nichts anderes erwarten als die Heilung. Und dann wird sie uns zuteil werden. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam singen, so wie ich bin, so muss es sein. Und wer vom Herrn so geleitet ist, kann nach vorne kommen, dass wir dann hier gemeinsam beten.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm.
Halleluja, preis sei dem Herrn. Nun sind ja doch einige gekommen. Dies ist wirklich Gottes heiliges Wort. Nicht ein Mensch hat's gesagt, der Herr hat's gesagt. Und wir als Menschen oder als Diener des Wortes haben den Auftrag vom Herrn selbst erhalten, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen und für die Kranken zu beten. Das war die letzte Frage, die ich Bruder Brenham stellte, als ich mit ihm zusammen war, ob ich auch das Recht habe, für die Kranken zu beten. Und er sagte wörtlich, Bruder Frank, jeder, der berufen wurde, das Evangelium zu verkündigen, ist berufen, für die Kranken zu beten. Dieser Missionsbefehl kann nicht getrennt werden. Ich lese ihn vor aus Markus 16. Hier steht von Vers 14, später aber offenbarte er sich den 11, als sie bei Tische saßen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte. Merkt ihr? Es ist der Unglaube und die Herzenshärte. Er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferweckung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hatten. Darauf sagte er zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird selig werden oder gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben kommen, gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, mit neuen Zungen reden, werden Schlangen vertreiben, und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. So steht's hier. Das hat der Herr gesagt und das glauben wir. Nachdem nun der Herr Jesus zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Möge der Herr heute mitwirken und die Zeichen und Wunder geschehen lassen. Euch allen jetzt auch noch zur weiteren Auferbauung und Glaubensstärkung. Da kam irgendjemand zu Bruder Brenhim und sagte: Der Text, auf den du dich berufen hast, in Markus 16, der ist ja gar nicht inspiriert. Und Bruder Brenhim hat die Schlagfertigkeit vom Herrn bekommen und sagte: Wenn Gott durch einen nicht inspirierten Text solch große Wunder und Zeichen tun konnte, was wird er erst durch den inspirierten Text tun? Aber wir glauben, dass das ganze Wort Gottes inspiriert ist, vom Heiligen Geist eingehaucht und ausgehaucht, und wir nehmen es von Herzen an und glauben es. Ihr Lieben, habt ihr alle physische Leiden? Physische Leiden? Ich weiß gar nicht, ob wir allzu vielen die Hände auflegen können, aber ihr glaubt doch von ganzem Herzen. Amen. Ihr glaubt von ganzem Herzen. Ja, dann muss es geschehen. Dann muss es geschehen. Nehmt doch jetzt einander so beide hin. Ihr steht ja jetzt gerade dort, so. Und wir werden ein gemeinsames Gebet vor den Gnadenthron unseres Gottes bringen. Gemeinsam singen wir: glaube nur von ganzem Herzen. Die ganze Gemeinde singt mit.
Glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube. Glaube nur, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Herr, allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, wir haben es hier nicht mit Menschen oder Menschenwort zu tun, sondern mit dir, dem allein wahren Gott, und mit deinem Worte, mit der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Herr, wir kommen jetzt zu dir und glauben, dass du in diesen Augenblicken dein Wort als wahr bestätigst, deinen Arm ausstreckst, Wunder und Zeichen geschehen lässt durch die Kraft Gottes
im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Alle Dämonen müssen weichen. Alle Krankheiten sind geheilt durch die Kraft Gottes im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Es ist schon geschehen. Halleluja! Halleluja! Danke dem Herrn. Preiset seinen Namen. Halleluja! Halleluja! Ehre sei Gott! Ehre sei Gott! Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Halleluja! Halleluja! Oh, Halleluja! Es ist vollbracht! Mein Jesus hat mich frei gemacht! Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Oh, Halleluja, es ist vollbracht, mein Jesus hat mich frei gemacht. Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Himmlischer Vater, du Gott aller Gnade und allen Trostes, du siehst uns hier vor deinem Angesicht versammelt. Wir danken dir für dieses Wochenende. Wir danken dir für dein Wort, für dein Blut, für deinen Heiligen Geist, der wirksam ist in unserer Mitte, in unseren Herzen. Gemeinsam danken wir dir, dass du uns erwählt hast, zur Seite genommen, uns die Geheimnisse deines Ratschlusses wissen lässest. Wir danken dir dafür. Ohren hast du uns gegeben zu hören, Augen zu sehen, um Herzen zu glauben. Geliebter Herr, erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns deinen Segen und deinen Frieden. Leite uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Und möge dein Wille in unserem Leben geschehen. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Amen.